Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Parteistreit um Evelyn Wittmer-Schlumpf. Die Berner SVP-Sektion stellt sich als erste Kantonalpartei hinter die Bündner. Geldspritze vom großen Kaliber. Die Bank of England pumpt 50 Milliarden Pfund in den britischen Finanzmarkt. Rechtsrutsch in der Südschweiz. Bei den Wahlen in den Tessiner Städten gewinnt vor allem die Lega. Spitzelskandal bei Lidl. Der Lebensmitteldiscounter zahlt seinen Mitarbeitern eine Wiedergutmachung. Kunstraub in Zürich. Das gestohlene Hodlergemälde taucht unter mysteriösen Umständen wieder auf. Ein früherer Bischof wird Präsident. Fernando Lugo gewinnt die Wahlen in Paraguay. Und im Dossier Vorwahlen in Pennsylvania. Eine Reportage aus dem Rostgürtel der USA. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Roger Brendlin.
Der Vorstand der SVP des Kantons Bern will die Bündner Kantonalpartei nicht aus der SVP Schweiz ausschließen. Ein solcher Ausschluss verletze Gesetze und Statuten, so die Begründung, und die SVP Bern lehne jede Form von Druck, Drohungen und Zwang ab. Die Berner Sektion widersetzt sich damit als erste Kantonalpartei der SVP Schweiz. Die Mutterpartei will die SVP Graubünden ausschließen, wenn diese sich weigert, Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf auszuschließen. Über die definitive Haltung der Berner SVP entscheidet die Delegiertenversammlung dann Ende April. Die englische Notenbank, die Bank of England, springt wegen der Kreditkrise mit einem Nothilfeprogramm in nie dagewesener Höhe ein. Sie nimmt den britischen Banken schwer verkäufliche Hypothekenkredite im Wert von 50 Milliarden Pfund ab, umgerechnet 100 Milliarden Franken. Damit können die Banken Hypothekenkredite vorübergehend gegen sichere Staatsanleihen eintauschen. Zwei Tage vor ihrer Generalversammlung hat die Grossbank UBS einen Bericht vorgelegt zu ihren Milliardenabschreibern. Dieser zeigt auf, welche Fehler die UBS im Geschäft mit amerikanischen Hypothekarverbriefungen begangen hat. So belegt die UBS, dass sie die Risikokontrolle vernachlässigte und diese teilweise auch zu wenig kompetent betrieb. Wegen der Finanzkrise musste die UBS bereits ihr Eigenkapital um 13 Milliarden Franken erhöhen. Am Mittwoch müssen die Aktionäre über eine weitere Kapitalerhöhung von 15 Milliarden abstimmen. In den USA hat der zweitgrößte Finanzkonzern, die Bank of America, erneut einen großen Gewinneinbruch erlitten. Im ersten Quartal sank der Gewinn zum dritten Mal in Folge um mehr als 75% auf noch gut 1,2 Milliarden Dollar. Die Bank of America musste wegen der Kreditkrise erneut rund 2 Milliarden Dollar abschreiben. Bei den Gemeindewahlen im Kanton Tessin haben die FDP und die SP zum Teil massive Sitze verloren, während die Protestpartei Lega dei Cinesi zulegte. In Lugano eroberte die Lega einen zweiten Sitz in der Stadtregierung und 6 zusätzliche Sitze im Parlament. Sie ist damit hinter der FDP neu die zweitstärkste Partei. In Bellinzona gewann die bürgerliche Liste Il Noce auf Anhieb 7 Sitze im Stadtparlament. Il Noce, der Nussbaum, ist die Bewegung des wiedergewählten Stadtpräsidenten Breno Martignoni, ehemals SVP. Und in Locarno und Chiasso legten Lega und die SVP teils markant zu. Das Anfang März als gestohlen gemeldete Bild des Schweizer Malers Ferdinand Hodler ist wieder aufgetaucht. Die Stadtpolizei Zürich bestätigte einen Bericht der Fernsehsendung «Schweiz aktuell», wonach das Bild mit dem Titel «Landschaft im Tessin» im Archiv der Besitzerfamilie entdeckt worden sei. Die Familie hatte das Bild nach eigenen Angaben im Herbst 2006 einer Frau mitgegeben, die sich als Mitarbeiterin einer Transportfirma ausgab. Wie das Gemälde im Wert von 1,1 Millionen Franken nun in das Archiv der Familienstiftung gelangte, ist laut der Polizei unklar. Fast 23 Jahre nach dem Mord an einer 44-jährigen Frau in München hat die Münchner Polizei den mutmaßlichen Täter ermittelt. Es handelt sich dabei um einen ehemaligen Bankdirektor aus Zürich. Zur Anklage kommt es aber nicht mehr, da der Mann diesen Monat an einem Magenkrebsleiden gestorben ist. Bei ihren Ermittlungen stützt sich die Münchner Polizei auf eine neue DNA-Untersuchung. Als Motiv vermutet die Polizei, dass der Ex-Bankdirektor aus Zürich Vermögen seiner Kundin unterschlagen hatte und dies zu vertuschen versuchte. Ende Monat erhalten alle Mitarbeitenden des Lebensmitteldiscounters Lidl in Deutschland eine Zulage von 300 Euro. Lidl versteht diese Sonderzahlung als Wiedergutmachung für die Überwachung der Mitarbeiter durch Detektive und Kameras im vergangenen Jahr. Die Bespitzelung war kürzlich bekannt geworden. Lidl-Chef Klaus Gehrig erklärte heute in einem Interview mit der Bild-Zeitung, man habe inzwischen alle Kameras abmontiert. Die Hamas-Bewegung ist nach den Worten des ehemaligen amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter bereit, einen Palästinenserstaat in den Grenzen von 1967 zu akzeptieren. Einzige Voraussetzung sei, dass der Friedensvertrag mit Israel in einer palästinensischen Volksabstimmung angenommen werde, sagte Carter nach Gesprächen mit Hamas-Vertretern. Es gebe keinen Zweifel daran, dass auch die Hamas Israels Recht auf ein Leben in Frieden innerhalb der Grenzen von 1967 akzeptieren werde, so Carter. Hamas-Führer Khaled Messal bestätigte die Ausführungen Carters, betonte jedoch, man werde einen israelischen Staat nie akzeptieren. Frankreichs Staatspräsident Sarkozy bemüht sich um eine Entspannung in den Beziehungen zu China. Nach den Ausschreitungen beim Olympischen Fackellauf in Paris vor zwei Wochen hat sich Sarkozy bei einer chinesischen Rollstuhlsportlerin nun entschuldigt. Pro-tibetische Demonstranten hatten versucht, der Frau die olympische Flamme zu entreißen. In den letzten Tagen ist es in China wiederholt zu antifranzösischen Protesten und Boykotten gekommen. In Malaysia ist inzwischen der Fackellauf durch die Hauptstadt Kuala Lumpur ohne Zwischenfälle zu Ende gegangen. Die jüngsten Spannungen zwischen Russland und Georgien könnten sich nach einem Vorfall von heute verstärken. Ein russisches Kampfflugzeug soll eine unbemannte Aufklärungsdrohne des georgischen Militärs abgeschossen haben, dies über georgischem Territorium. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Ihr liegen Aufnahmen der Drohne während des Abschusses vor. Weiter bezieht sie sich auf georgische Angaben. Die russische Luftwaffe bestreitet den Vorfall jedoch. Hingegen erklärte die Luftwaffe Abchasiens, sie hätte die Drohne abgeschossen.
Sie hören Echo der Zeit, die weiteren Themen. Die kleine SVP will nicht wie die große SVP. Die Berner Sektion lehnt den Ausschluss der Bündner ab. Wenn's mal brennt, kann man nur noch löschen. Die britische Notenbank öffnet die Geldschleusen im Kampf gegen die Finanzkrise. Kreuzzug gegen die Korrupten. Ein früherer Bischof wird Präsident von Paraguay und verspricht die große Wende. Die Kunst des Flirtens. Frankreichs Präsident will mit einer Charmoffensive für Gutwetter sorgen in China. Roma città brutta. Die Gewalt ist Thema Nummer 1 im italienischen Hauptstadtwahlkampf. Kurpackung mit ungewisser Heilkraft zur Debatte um den neuen Gesundheitsartikel, eine Abstimmungsvorschau. Und im Dossier?
There was no banners, no flags, no congratulations, welcome home.
Keine Flaggen, keine Glückwünsche, kein Welcome back. Enttäuschte Helden und niedergeschlagene Arbeiter im Rostgürtel der USA. Stimmungsbericht aus Pennsylvania, wo morgen gewählt wird. Die Berner SVP stärkt den Bündner Kollegen im Streit um Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf den Rücken. Lange haben die Berner geschwiegen, jetzt hat der Vorstand überraschend deutlich entschieden. Ein Ausschluss der Bündner SVP aus der Schweizerischen Partei ist für sie inakzeptabel und rechtlich nicht haltbar. Jetzt droht möglicherweise ein jahrelanger Rechtsstreit um die SVP-Mitgliedschaft von Bundesrätin Widmer-Schlumpf. Philipp Burkhardt berichtet.
Seit heute Nachmittag steht die Bündner SVP nicht mehr ganz alleine da. Mit 21 gegen 6 Stimmen hat sich der Parteivorstand der SVP des Kantons Bern überraschend klar gegen den geplanten Rauswurf der Bündner Sektion aus der Schweizerischen Partei ausgesprochen. Der Berner Kantonalpräsident Rudolf Joder ist überzeugt.
Der eingeschlagene Weg mit diesen Ausschlussverfahren wird mit Bestimmtheit nicht zum Erfolg führen, weil die rechtlichen Hindernisse und Hürden dazu viel zu hoch sind.
Die SVP des Kantons Bern stützt sich auf ein juristisches Gutachten, das zum Schluss kommt, der Ausschluss der Bündner Kantonalpartei verstößt gegen die Statuten der Schweizerischen SVP.
Ausschließen kann nur die SVP Graubünden Frau Widmer-Schlumpf und die Voraussetzungen sind ganz klar nicht gegeben und es kann nicht der Nachweis gebracht werden, dass parteischädigend gehandelt wird, wenn die SVP Graubünden ihre eigenen Statuten und das Gesetz respektiert.
Die Berner empfehlen deshalb den Bündnern, den Entscheid des Vorstandes der SVP Schweiz anzufechten, womit am 5. Juli in Brieg ein Urteil der Delegiertenversammlung nötig würde. Wenn auch die DV zum Ausschluss Ja sagt, sollten die Bündner auch gegen diesen Beschluss rekurrieren, findet Joder und schließt nicht aus, dass auch die Berner dies tun werden.
Es ist eine Option. Es kann nicht sein, dass die Parteidoktrin letztlich dem Rechtsstaat vorgeht.
Bei der Bündner SVP ist man hoch erfreut über diese Solidarität aus Bern. Parteipräsident Ueli Bleiker:
Wir hätten ein solches Zeichen vielleicht schon näher erwartet, aber trotzdem ist es eine sehr gute Nachricht für uns.
Das werde Signalwirkung für andere Kantonalparteien haben, ist Bleiker überzeugt. Zum jetzigen Zeitpunkt allerdings, zeigt eine Umfrage der Schweizerischen Depeschenagentur, stehen die Bündner und Berner noch ziemlich alleine da. Etwas überrascht ist der Bündner Kantonalpräsident über die juristische Argumentationshilfe aus Bern.
Ich höre das jetzt zum ersten Mal. Das ist sicher auch ein Punkt, den wir in der Geschäftsleitung unter Umständen diskutieren müssten. Aber es wäre mir natürlich wohler, wenn wir aus ehrlicher Überzeugung in der Schweizer SVP bleiben könnten, als aufgrund von juristischen Spitzfindigkeiten.
Dass die SVP Graubünden gegen den Ausschluss rechtlich vorgehen kann, bestätigt der Zürcher Professor und Vereinsspezialist Peter Breitschmidt. Ein solches Verfahren könne aber über mehrere Instanzen führen und nicht bloß ein paar Monate dauern.
Ich würde eher von Jahren sprechen, auch wenn das natürlich ein beträchtliches öffentliches Interesse gibt, dass das zügig behandelt wird.
Wird die Causa Widmer-Schlumpf also zum jahrelangen Rechtsverfahren? Den Befürwortern eines Ausschlusses graut schon jetzt davor. Der Berner Nationalrat Adrian Amstutz, der heute im Vorstand unterlegen ist und den Rauswurf der Bundesrätin fordert:
Da steht der Jurist gegen Jurist, wie das üblich ist in solchen Fällen. Ich bin der Auffassung, es ist nicht vorab eine juristische Frage, sondern es ist eine hochpolitische Frage und darauf gibt es eine Antwort zu geben.
Als nächster Schritt steht nun die Versammlung der Bündner Delegierten an. Diese werden sich am Mittwochabend hinter die Parteispitze stellen und den Ausschluss von Bundesrätin Widmer-Schlumpf ablehnen.
Philipp Burkhardt. Northern Rock war die erste englische Patientin, die erste Hypobank, die angesteckt wurde von der US-Finanzkrise. Aber das war nur der Anfang, nicht das Ende. Das britische Bankensystem scheint in seinen Fundamenten erschüttert. Die britische Notenbank stützt den heimischen Finanzmarkt darum mit 50 Milliarden Pfund. Umgerechnet sind das etwa 100 Milliarden Schweizer Franken. Und sie hofft, so weitere Schäden vermeiden zu können. Großbritannien folgt dem Beispiel der US-amerikanischen Zentralbank Fed, die im März schon die Geldschleusen geöffnet hatte. Der Schritt ist dennoch außergewöhnlich. Ist er aber auch nötig, Markus Mucklin?
Nur gerade 5% aller Verluste, die das internationale Bankensystem seit vergangenem Sommer erlitten hat, entfielen bisher auf britische Institute. US-amerikanische, Schweizer und deutsche Banken mussten weit höhere Abschreiber vornehmen. Und jetzt dies: Die britische Notenbank stellt erstklassige Staatsanleihen im Wert von 100 Milliarden Franken im Tausch gegen unverkäufliche Hypothekenpapiere bereit. Die Banken bringen damit die schlechten Papiere aus ihren Büchern und dürfen sie durch Staatspapiere erster Güte ersetzen. Die Maßnahme lässt aufhorchen, doch Ivan Lengwiler vom Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel hat Verständnis dafür.
Es ist ein Zeichen dafür, dass die Krise eben außergewöhnlich ist. Außergewöhnliche Zeiten erfordern manchmal etwas außergewöhnliche Maßnahmen und es ist sicher nicht ein courant normal einer Notenbank, dass sie derartige Dinge tut.
Wenn es brenne, gilt es, das Feuer zu löschen, bevor es sich ausbreite von einzelnen Banken aufs Bankensystem und schließlich auf die übrige Wirtschaft, meint Ivan Lengwiler. Genau das scheint die Absicht von Mervyn King, des Gouverneurs der Bank of England, zu sein, meint er doch, die Absicht sei, die restliche Volkswirtschaft vor den Banken zu schützen. Die Notenbank will mit erstklassigen Staatsanleihen im Wert von 100 Milliarden Franken die Liquidität der Banken erhöhen und hofft so, das Vertrauen in die Kreditmärkte wiederherzustellen. Dieses fehlt offensichtlich noch immer. Die Banken finden deshalb für viele Hypothekenpapiere keine Abnehmer mehr. Ihr Geschäft stockt. Da brauche es den Anstoß von außen, auch wenn er Gefahren in sich berge, meint der Experte von der Universität Basel, Ivan Lengwiler.
Ich sehe schon auch ein Problem. Das Problem scheint mir, dass die Notenbanken übernimmt natürlich mit dieser Maßnahme einen Teil der Kreditrisiken, übernimmt die in die eigenen Bücher. Und ich glaube, man muss wirklich darauf achten, dass die Maßnahme nicht wie ein automatischer Airbag verstanden wird.
Wie ein Schutzmechanismus, den die Banken allerdings missbrauchen könnten. Im Wissen darum, dass der Staat zu Hilfe eilt, können die Banken zu hohe Risiken eingehen Läuft es gut, heimsen Sie die Extraprofite ein, läuft es schief, rufen Sie den Staat zu Hilfe. So weit wird es nicht kommen, heißt es zwar dazu, beruhigend in London, das Maßnahmenpaket sei zeitlich begrenzt und auch nicht gratis. Auch seien jetzt die Banken an der Reihe und müssten ihren Teil zur Bewältigung der Krise leisten, betonte der britische Notenbankgouverneur. Insbesondere die Royal Bank of Scotland dürfte denn auch schon bald große Verluste anerkennen und eine massive Kapitalerhöhung ankündigen. Doch vorerst gilt, schon wieder überbrückt eine Notenbank mit gutem Geld eine Notlage, ohne Garantie, dass sie dieses wieder zurückerhält.
Machtwechsel nach 61 Jahren. Die Colorado-Partei Paraguays muss sich an eine neue Rolle gewöhnen und der frühere Bischof Fernando Lugo auch. Die bisherige Regierungspartei geht in die Opposition, Lugo wird Präsident und in Paraguay soll damit alles ganz anders werden. Das hat Lugo seinen Wählerinnen und Wählern versprochen und wie man sieht, haben sie ihm geglaubt. So mindestens würde man das gestrige Wahlresultat deuten. Ich fragte den Hamburger Lateinamerika-Experten Detlef Nolte, warum hat Lugo gewonnen?
Ich glaube, er hat von einer besonders günstigen Konstellation profitiert. Zum einen gab es natürlich die Abnutzungserscheinungen bei der regierenden Colorado-Partei, die mehr als 60 Jahre an der Macht war, unter diktatorischen und demokratischen Verhältnissen. Und das Wort Wandel, also Cambio, war eines der zentralen Worte im Wahlkampf gewesen. Zum Zweiten war die Colorado-Partei selbst innerlich zerstritten zur Wahl angetreten bei den parteiinternen Wahlen um die Nominierung der Präsidentschaftskandidaten. Denen gab es auf beiden Seiten Manipulationsvorwürfe, sodass möglicherweise ein Teil der Wähler der Colorado-Partei vielleicht gar nicht zur Wahl gegangen ist. Möglicherweise hat der Drittplatzierte bei den Wahlen, Lino Oviedo, ein ehemaliger Putschist, der aber auch der Colorado-Partei nahesteht, von diesen Wählern profitiert. Der vierte Punkt war sicherlich, dass kurz vor den Wahlen es gravierende Probleme im Gesundheitssektor gab. Es gab einen Ausbruch von Gelbfieber. Das wurde auch der Regierungspartei angelastet, nicht den Ausbruch der Epidemie, sondern vielmehr die Mängel im Gesundheitssektor. Und letztens, vielleicht als wichtigster Punkt, ist es dem Sieger Fernando Lugo überraschenderweise gelungen, das hätte vor einem Jahr niemand geglaubt, ein sehr breites und heterogenes Wahlbündnis zu schmieden, dem zivilgesellschaftliche Organisationen, kleinere Parteien, aber auch die zweite Traditionspartei in Paraguay, die liberale Partei, angehören.
Was muss Lugo jetzt anpacken? Welche sind die konkreten Probleme, für die er schnell eine Lösung finden muss?
Nun, es waren drei oder vier Punkte, die er in seinem Wahlkampf immer wieder genannt hat. Das ist einmal die Frage der Landverteilung, der Agrarreform. Das wird sehr schwierig sein. Dazu braucht er eine Mehrheit, um auch Enteignungen vorzunehmen, die er angekündigt hat. Ein Problem seiner Regierung ist ja, dass er keine Mehrheit im Parlament hat. Er hat ja knapp 40% der Stimmen bekommen. Seine eigene Koalition ist sehr heterogen. Das zweite Problem ist die Armutsbekämpfung. Das lässt sich nicht von heute auf morgen lösen. Der Anteil der extrem Armen liegt bei ungefähr 20%. Die Korruption ist ein weiteres Thema. Die ist aber sehr stark im Staatsapparat verwurzelt, auch in der Gesellschaft. Das wird auch nicht schnell zu lösen sein. Insofern besteht das Risiko, dass die großen Erwartungen, die er bei seinen Wählern erweckt hat, möglicherweise nicht erfüllt werden.
Und wie Sie bereits sagten, er stützt sich auf eine sehr heterogene Allianz, diese patriotische Allianz für den Wechsel. Das ist keine Partei, die haben kaum Erfahrung, keine festen, gefestigten Strukturen. Kann man, darf man da überhaupt erwarten, dass die etwas bewegen, bevor sie selbst wieder auseinanderbrechen?
Nun, man wird abwarten müssen, wie sich letztlich auch die Zusammensetzung der Fraktion im Parlament darstellt. Es ist ja immerhin eine Traditionspartei in dem Wahlbündnis drin, die liberale Partei, die hat lange parlamentarische Erfahrung. Das könnte allerdings auch eine mögliche Schwäche der Koalition sein. Der Vizepräsident ist ein Kandidat der liberalen Partei und möglicherweise hegt die Partei Hoffnung, die nächsten Präsidentschaftswahlen zu gewinnen.
Die Besiegten verfügen über Strukturen, über Erfahrung, Geld, Macht und im schlimmsten Fall über Gewehre. Müssen wir, können wir, dürfen wir davon ausgehen, dass die jetzt lammfromm in die Opposition gehen und warten auf die nächste Wahl?
Ich denke, sie werden sicherlich versuchen, innerhalb des Parlaments dem jetzigen Präsidenten das Leben möglichst schwer zu machen. Sie verfügen über Strukturen, teilweise auch in den Gewerkschaftsbewegungen. Es ist nicht auszuschließen, dass es auch zu sozialen Protesten kommen wird, die von der Colorado-Partei organisiert werden. Das Risiko eines gewaltsamen Umsturzes oder eines Umsturzes außerhalb der Verfassung sehe ich eigentlich nicht. Man sollte, glaube ich, auch positiv festhalten, dass in Paraguay über Wahlen ein Wechsel von der Regierung zur Opposition möglich ist und wir nicht Verhältnisse wie in manchen afrikanischen Ländern vorfinden.
Der frühere General Lino Oviedo, der aus dem Gefängnis kam und in den Wahlkampf stieg, den halten Sie nicht für einen Gefahrenfaktor für die Zukunft?
Nun, er hat knapp 22% bekommen. Er wird sicherlich versuchen, innerhalb des Parlaments seine Mandate mit ins Spiel zu bringen. Die siegreiche Koalition hat ja keine Mehrheit und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da auch punktuell zur Zusammenarbeit mit der Partei von Oviedo kommen wird und möglicherweise wird er bei der nächsten Wahl wieder antreten.
Wenn wir das alles zusammenfassen, versuchen Bilanz zu ziehen aus dem, was Sie eben erklärt haben, ist Paraguay nach der Wahl ein Unruhefaktor in der Region oder glauben Sie, dass da jetzt wirklich ein Wechsel kommen kann?
Das wird sich zeigen müssen. Also der Wunsch zum Wechsel ist sicherlich da, aber was sich an Wandel aufgrund der politischen Mehrheitsverhältnisse und auch der gesellschaftlichen Machtverhältnisse wirklich durchsetzen lässt, dahinter steht ein dickes Fragezeichen und es ist auch nicht auszuschließen, dass es auf mittlere Sicht, falls die großen Erwartungen, die mit der Wahl erweckt wurden, nicht erfüllt werden, dass es da durchaus zu sozialen Protesten und Unruhen kommen kann, was wir alle nicht hoffen.
Das war der Hamburger Lateinamerika-Experte Detlef Nolte zu den Wahlen in Paraguay. Wie können die Beziehungen zum Handelspartner China wieder aufgewärmt werden, nachdem das olympische Feuer beim Fackellauf in Paris erloschen ist? Diese Frage stellt sich in Frankreich umso mehr, als in China übers Wochenende eine Reihe von anti-westlichen, besonders anti-französischen Protestkundgebungen stattgefunden hat. Präsident Sarkozy hofft, die Sache mit etwas französischem Charme wieder ins Lot zu kriegen. Aus Paris, Philipp Scholkmann.
Il faut dire que leur protestation ne vise pas leurs dirigeants, mais la France.
Die Berichte aus China in der Tagesschau haben in Frankreich aufgeschreckt. Gleich aus mehreren Städten wurden übers Wochenende Protestkundgebungen gemeldet. Im Visier waren häufig Filialen der riesigen französischen Warenhauskette Carrefour, die in China sehr präsent ist, berichtet der Reporter. Antifranzösische Parolen waren zu hören, sogar eine Trikolore mit Hakenkreuz war zu sehen. Dies als Quittung für den Spießrutenlauf, den die Chinesen ihrerseits vor 2 Wochen beim olympischen Fackellauf an der Seine hinnehmen mussten. Die Behinderungen waren derart, dass die chinesischen Offiziellen den Fackellauf schließlich abbrachen. Eine Demütigung, die nun Auswirkungen auf die Handelsbeziehungen haben könnte, befürchtet jedenfalls die Kaufhauskette Carrefour, die sich nicht nur den antifranzösischen Protestaktionen in China gegenüber sah mit Parolen wie Freiheit für Korsika, sondern auch chinesischen Boykottaufrufen via Internet. Carrefour argumentiert, von den fast 50.000 Angestellten in den gut 100 chinesischen Filialen seien die überwältigende Mehrheit Chinesen. Mit anderen Worten, die schnitten sich mit einem Boykott ins eigene Fleisch. Andererseits macht Carrefour nur 2% seines weltweiten Umsatzes in China und der französische Reporter versuchte zu beruhigen.
Gentiment dispersé par la police, les consommateurs reprennent le chemin des rayons.
Nach dem Ende der Kundgebungen am Wochenende seien die Filialen wieder ganz normal frequentiert worden. Der Chef von Carrefour sagte gleichwohl, die Lage sei ernst. Und zu diesem Schluss kam offensichtlich auch der französische Präsident. Er schickt nun diese Woche gleich 3 ranghohe Emissäre ins Reich der Mitte mit offiziellen Botschaften der Versöhnung. Sein Stabschef für Außenpolitik Jean-David Lafitte, der frühere Premierminister Jean-Pierre Raffarin sowie Senatspräsident Christian Poncelet, sie alle sollen nun auf Entspannung hinwirken. Poncelet war der Erste. Mit Handkuss und Umarmung begrüßte er heute in Shanghai die Rollstuhlsportlerin Jingjing, die in Paris bei der Stafette besonders belästigt wurde und heroisch die Fackel mit ihrem eigenen Körper beschützte, wie die chinesischen Medien danach berichteten, die sie seither offenbar als Heldin feiern. Poncelet lud sie im Namen Sarkozys zu einer Reise nach Frankreich ein, als persönlicher Gast des Präsidenten. Sarkozy drückte ihr in dem Schreiben außerdem sein Mitgefühl aus, für was ihr widerfahren sei, und plädierte für Freundschaft und Dialog, wie Poncelet der Sportlerin erklärte. Die Staatssekretärin Nadine Morano, eine Art inoffizielle Sprecherin Sarkozys, stieß derweil zu Hause ins gleiche Horn. Einzig Bertrand Delanoë verdarb heute die offizielle Charmoffensive im fernen Osten. Der Staatspräsident von Paris ließ heute im Parlament der Hauptstadt einen Vorschlag beraten, den Dalai Lama zum Ehrenbürger der Hauptstadt zu ernennen, was ihm prompt den Zorn der rechten Fraktion eintrug. Staatspräsident Sarkozy hofft hierweil, seinerseits wieder Tritt zu fassen auf dem schmalen Grat zwischen Menschenrechten und Wirtschaftsinteressen. Er dürfte erleichtert zur Kenntnis genommen haben, dass nach dem Protestwochenende die chinesische Staatspresse wieder zur Ruhe aufrief, was als Zeichen interpretiert wurde von den französischen Medien, dass China die Lage womöglich doch nicht weiter eskalieren lassen wolle. Doch lange hielt die Ruhe nicht hin. Heute Nachmittag wurden aus China schon die nächsten antifranzösischen Protestaktionen gemeldet.
Das war der Bericht von Philipp Scholkmann im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und hier geht's weiter mit diesen Themen. Wettbewerb oder Zweiklassenmedizin? Oder beides? Erklärungen zum Gesundheitsartikel. Und im Dossier «Der Stahl von Pittsburgh trägt nicht mehr», ein Stimmungsbericht vor den Vorwahlen in Pennsylvania. Zuerst aber Italien, Rom. Noch vor kurzem war sich Francesco Rutelli seiner Sache sicher. Er würde zurückkehren auf den Stuhl des Bürgermeisters von Rom. Wer sollte ihm schon gefährlich werden? Jetzt hat er darauf eine Antwort und nicht mal eine überraschende. Politisch gefährlich sind für ihn illegale Einwanderer, die gewalttätig werden. Jene also, die für viele Frauen in Rom lebensgefährlich sind oder sein können. Just vor der Stichwahl vom kommenden Sonntag redet die ganze Stadt über die Vergewaltigung einer Studentin und damit über Sicherheit. Rutelli wagt eine Flucht nach vorn mit einem extravaganten Vorschlag. Rolf Pellegrini.
Er muss übermüdet sein, Francesco Rutelli, sonst hätte er nicht einfach drauf losgeschwatzt, sonst hätte er seinen Vorschlag nicht gemacht. Ein Armband sollten die Frauen tragen in Rom, damit sie bei einem Angriff doch gleich Alarm schlagen und von der Polizei geortet werden könnten, meinte der Ex-Sindaco. Sein Gegenspieler Gianni Alemanno ließ sich die Gelegenheit zu einer empörten Erwiderung nicht entgehen. Entwürdigend sei dies, meinte er. Ein Eingeständnis der Behörden, dass sie unfähig seien, mit normalen Mitteln die Sicherheit der Bürger gewährleisten zu können. Üblicherweise würden zu kontrollierende Verurteilte, die nicht in Haft gehalten werden, mit einem Armband ausstaffiert, nicht schutzwürdige Personen, sagte Alemanno. Der Hintergrund für die Polemik, eine junge Frau, Studentin, wurde kurz nach Mitternacht samstags nahe einer verlassenen, schlecht beleuchteten Bahnstation in der nördlichen Peripherie überfallen, mit einem Messer in den Unterleib gestochen und dann vergewaltigt. Zwei Passanten, welche die Szene sahen, riefen gerade noch rechtzeitig die Notambulanz. Das Opfer konnte gerettet werden. Der Täter wurde verhaftet. Es soll sich um einen 37-jährigen Ausländer handeln, einen Rumänen, der sich illegal in Italien aufhielt. Und ganz Italien erinnert sich erneut der Bluttat, der Ende letzten Oktobers eine 47-jährige Frau zum Opfer fiel. Die Bluttat eines illegalen Roma bei Tor Quinto in Rom. Die Regierung Prodi hatte darauf von drastischen Ausweisungsmaßnahmen gesprochen. Vielleicht 200 Roma ohne Arbeit und Wohnortbescheinigung wurden ausgewiesen. Doch in Rom allein soll es mehr als 100.000 illegale Ausländer haben, in ganz Italien 400 bis 500.000, die im Untergrund leben, unter Brücken, in improvisierten Hütten, in Slums. Die meisten von ihnen, das sollte man nicht vergessen, arbeiten, schwarz, aber ohne sich Delikte zu Schulden kommen zu lassen. Eine Minderheit betätigt sich kriminell. Vergewaltigungen werden in Italien offiziell, in Anführungszeichen, nur 13 pro Tag gemeldet. Die Dunkelziffer sei 9 bis 10 Mal höher, wollen die Soziologen des Statistischen Amtes wissen. 4 von 10 Verhafteten sind Ausländer. Darüber wird nun in Rom in der Wahlkampagne fürs Bürgermeisteramt diskutiert. Und das Thema Sicherheit bzw. mangelnde Sicherheit wird schwer wiegen bei der Stichwahl am Wochenende. Der Ex-Sunnyboy Rutelli, dem viele während seiner langen Bürgermeisterjahre alles in allem gute Noten ausstellten, sieht dieser Tage sehr, sehr angespannt aus.
Endlich Wettbewerb, endlich Transparenz, endlich Schluss mit der Kostenexplosion, jubeln die Befürworter. Und die Gegner warnen vor Zweiklassenmedizin und fetten Gewinnen für die Krankenkassen. Der Gesundheitsartikel, über den wir am 1. Juni abstimmen, ist sehr umstritten und furchtbar kompliziert. Im Kern geht es um den Übergang zum sogenannten monistischen Finanzierungssystem. Das klingt nun definitiv, als könnte man dieses Geschäft nie verstehen. Aber es lässt sich erklären. Elmar Plotzer.
Der Gesundheitsartikel ist vage, so vage, dass sich manche fragen, ob überhaupt eine Abstimmung nötig sei. Nur in einem Punkt, da sind sich Gegner und Befürworter einig, sieht er eine Weichenstellung vor. Neu stünde nämlich in der Verfassung, dass die Spitalpflege monistisch finanziert wird. Ein Schritt, den Robert Loy, Volkswirtschaftsprofessor an der Universität Bern, sehr begrüßen würde.
Die ganze Wirtschaft funktioniert so. Also in der Privatwirtschaft ist es immer so, Sie gehen in den Laden, Sie kaufen etwas und Sie bezahlen es. Ja, da ist nur einer da, der bezahlt, das ist monistische Finanzierung.
Anders im Spital. Wenn sich heute ein Patient in stationäre Pflege begibt, dann wird sein Aufenthalt von Krankenkasse und Kanton gemeinsam finanziert. Mit dem Wechsel zum monistischen System gäbe es nur noch die Finanzierung durch eine Seite. Und dies wohl, wie bereits in anderen Bereichen des Gesundheitswesens, durch die Krankenkassen. Die Kantone würden sich weiter mit rund 8 Milliarden Franken Steuergeldern beteiligen. Der Einsatz dieser Mittel wäre aber in den Händen der Krankenkassen. Carlo Conti, der bürgerliche Gesundheitsdirektor aus Basel, empfindet dies als undemokratisch.
Wenn nur noch die Verwaltungsräte der Krankenkassen das alleinige Sagen haben, dann ist der demokratische Einfluss für die Bevölkerung nicht mehr vorhanden. Und es bestünde die Gefahr, dass nur noch diejenigen wirklich gute medizinische Leistungen bekommen, die tatsächlich auch über die finanziellen Mittel verfügen.
Widerspruch kommt von Volkswirtschaftsprofessor Robert Loy. Die Kantone könnten auch weiter wichtige Leitplanken setzen.
Es ist, auch wenn man diese monistische Finanzierung einführt, immer noch so, dass die Kantone die stärksten Akteure sind. Sie machen die Spitalliste, das heißt, sie bestimmen, wer überhaupt entschädigt werden kann für seine Spitalleistungen.
Und dies sei zentral. Auch CVP-Ständerat Philipp Stählin erhofft sich Vorteile vom monistischen Finanzierungssystem. Heute seien die Anreize falsch gesetzt.
Es führt dazu, dass schlussendlich auch die teurere Behandlung unter dem Strich bevorzugt wird, weil sie für Kasse und Patient günstiger kommt.
Und dies, weil sich die Kantone an den Kosten einer stationären Behandlung direkt beteiligen müssten. Auch Carlo Conti, der Vizepräsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz, sieht solche Probleme. Die jetzt vorgeschlagene Lösung findet er aber gefährlich. Mit dem Monismus, befürchtet er, würde auch der Vertragszwang fallen, die Verpflichtung für Kassen, mit allen Ärzten zusammenzuarbeiten.
Bei einer monistischen Finanzierung, verbunden mit dem Prinzip der Vertragsfreiheit, wird der Patient oder die Patientin nur noch in diejenigen Spitäler gehen dürfen, mit denen ihre Krankenkasse einen Vertrag abgeschlossen hat. Das ist nicht mehr Wahlfreiheit.
Monismus ist ein einfacher technischer Ausdruck. Er tangiert in der Realität des Spitalwesens aber ganz verschiedene Bereiche. Es geht um die sensiblen Themen Geld, Gesundheit und Föderalismus. Deshalb ist der Gesundheitsartikel so umstritten.
Das war eine Abstimmungsvorschau von Elmar Plotzer. Es ist 19.33 Uhr, Zeit fürs Dossier. Hillary Clinton oder Barack Obama? Morgen wird dieses Duell nach sechswöchiger Pause in Pennsylvania fortgesetzt. Pennsylvania, das ist nicht nur das Großstadtleben in Philadelphia, sondern in weiten Teilen auch das Land der Jäger, der Soldaten, der Veteranen und der Stahlindustrie, die massiv Stellen abgebaut hat. Typisch dafür ist die Gegend um Pittsburgh, jener Landstrich, in dem der berühmte Anti-Vietnam-Kriegsfilm The Deer Hunter spielt. Die Geschichte der drei Stahlarbeiter, die nach Vietnam eingezogen wurden und verkrüppelt oder seelisch versehrt zurückkehrten. Peter Vögerli ist nach Clairton in der Nähe von Pittsburgh gereist, in genau jenen Ort, in dem das berühmte Antikriegsepos angesiedelt ist.
Schüsse aus einem Jagdgewehr hallen durch die nebelverhangenen Hügel und ihr Echo verliert sich im nassen Unterholz. Clairton, eine Kleinstadt 20 Kilometer südlich von Pittsburgh, ist Deer Hunter Land, Land der Jäger, Land der Soldaten, Land der Veteranen. Pennsylvania insgesamt ist ein Land des Militärs. 1,2 Millionen Kriegsveteranen stammen allein aus Pennsylvania. Die National Guard, die Miliz des Bundesstaates, ist mit 20.000 Soldaten einer der größten des Landes und kaum ein Bundesstaat der USA hat so viele Milizsoldaten in den Irak und Afghanistan entsandt wie Pennsylvania. City of Prayer, Stadt der Betenden, steht auf dem Ortsschild von Clairton, Pennsylvania. 8.500 Einwohner, 2 Dutzend Kirchen und in der Umgebung unzählige mehr. Darunter russisch-orthodoxe, serbisch-orthodoxe, griechisch-orthodoxe, byzantinisch-katholische. Pennsylvania war das Land, das im 19. Jahrhundert wie ein Magnet Immigranten vor allem aus Osteuropa anzog und sie in den Berg- und Stahlwerken verheizte. Und mit dem Stahl aus Pittsburgh wurde der Rest der Welt gebaut, sagt man hier. Musik Noch rauchen die Schlote des Stahlwerks US Steel in Clairton, noch fahren die Gützüge, noch sticht Teergeruch in die Nase, noch türmen sich Dampfwolken unheilvoll in den grauen Himmel, aber Stahl und Kohle sind im Niedergang. 1950 lebten dreimal so viele Menschen in Clairton wie heute. Viele Häuser haben blinde Fenster.
You know, I got laid off in 1981. How many people got laid off the day I got laid off? 4,000 people.
1981 sei er als Stahlarbeiter entlassen worden, sagt Tom Jack, der Präsident des lokalen Schützenvereins bei Clairton, und am selben Tag wie er 4,000 weitere. 4,000. You're just too good to be true. Vorbei die Zeiten, als Kohle und Stahl ein ganzes Leben lang Sicherheit und einen gewissen Wohlstand für die sogenannten Blue-Collar-Worker, die Arbeiter im Blaumann, zu garantieren schien. Wo man nach der Schicht zu Billard und Bier in die Kneipe ging und sonntags früh jagen, wie in der Anfangssequenz des Anti-Vietnam-Epos «The Deer Hunter» mit Roberto De Niro so eindrücklich beschrieben. «The Deer Hunter» – kein Film, der Tom Jack gefällt, obwohl oder weil. Die Geschichte spielt exakt in Clairton, Pennsylvania.
I can't even remember too well. It was a long time ago. It wasn't one of my favorite movies, I know that.
Ja, habe ihn gesehen, lange her, könne sich kaum erinnern. Nur etwas ist Tom Jack geblieben. The Deer Hunter, nicht sein Lieblingsfilm. Und der Krieg heute im Irak?
I don't think this country is in a situation where they could win a war anymore.
Amerika könne keine Kriege mehr gewinnen, weil es den Krieg nicht richtig führe. Anders als der Zweite Weltkrieg. Damals sei richtig mit allen Mitteln, ohne politische Manöver und bis zum Ende gefochten worden. Zum Beispiel in Japan. Mit einem Flugzeug, drei Mann Besatzung und einer Atombombe.
Do you realize when they dropped the bombs on Japan, do you think that the world would stand for that today? And that's why you'll have wars that go on and on and on for political purposes.
So klingt es im Rust Belt, dem Rostgürtel Pennsylvanias, jenem Landstrich des Niedergangs der Stahlindustrie, des Strukturwandels. Diese Welt war gemeint, als Barack Obama im Wahlkampf von Bitterkeit in den kleinen Städten sprach, einem Leben, das nur noch von der Liebe zur eigenen Waffe und der Kirche zehre. Obamas Bemerkung hatte einen medialen Aufschrei ausgelöst.
That's the problem. Here's the problem for the Democrats. You know, they do look down on the rest of us. They do look down on people that make this country great.
Nicht nur die konservativen Talkradios bemühten das Bild von den abgehobenen Demokraten, auch Hillary Clinton, die bei den Arbeitern, den Älteren, den Menschen im Deer Hunter-Land punktet, malte das Bild eines elitären Obama, der im Übrigen deshalb als Kandidat gegen die Republikaner verlieren würde, weil er genau bei dieser wichtigen Klientel nicht punkten könne. Trotzdem scheint dieser Fauxpas Obama nicht wesentlich geschadet zu haben. Noch Anfang April hatte Hillary Clinton einen Vorsprung von 16%, der inzwischen auf weniger als die Hälfte geschmolzen ist. Denn zum einen gibt es auch jene städtischen Ballungsräume wie Philadelphia, in denen Obama populär ist. Zum anderen ist die Blue-Collar-Welt von einst längst in einem Strukturwandel und längst wählen die Blue-Collar-Arbeiter nicht mehr eisern demokratisch wie zur Hochzeit des Stahlbooms. Im Vereinslokal 2751 der Kriegsveteranen in Westview, unweit von Pittsburgh, treffen sich regelmäßig Veteranen aus allen Kriegen. Der Zweite Weltkrieg-Veteran, der Helikopterpilot, der Präsident Nixon durch Vietnam kurfte, Gary von Kirk, 42, Gewerkschafter und Dispatcher einer großen Transportfirma, 2004 und 2005 als Mitglied der National Guard im Irak, in Tikrit. Das Erste, was er nach seiner Rückkehr tat, von den Demokraten zu den Republikanern übertreten.
As soon as I got home, instantly changed.
Obwohl er sein Leben lang stählern Demokrat gewesen war. Doch als er aus dem Irak zurückkehrte,
there was no banners, no flags, no congratulations, welcome home, nothing from the mayor.
Keine Fahnen, keine Flaggen, kein Welcome Home, nichts. Noch schlimmer, die Behörden hätten sein von einem Sturm beschädigtes Haus während seines Kriegseinsatzes im Irak einfach abreißen wollen.
If it wasn't for the army, I wouldn't have a house to come home to. They stopped them. That and the church I belonged to helped me rebuild when I was over there. So I had a home to come home to.
Ohne Hilfe der Army wäre sein Haus abgerissen. Ohne Hilfe der Kirche hätte er es nicht reparieren können. Und die Stadt werde von Demokraten regiert. Auch wenn Garys Geschichte wahrscheinlich eine Ausnahme ist. Ein generelles Misstrauen bleibt. Wie könnten die Demokraten für die eigenen Truppen sein und den Krieg ablehnen, fragt Gary von Kirk.
Well, that's kind of a conflict of interest, ain't it? How can you support the troops, but you hate the war?
Er habe kein Problem, Hillary Clinton am 4. November zu wählen, falls sie von den Demokraten nominiert würde, sagt Gary von Kirk.
If she makes it to the general election, I have no problem voting for her.
Wenn. Denn bei der morgigen demokratischen Vorwahl könne und wolle er als Republikaner nicht für sie stimmen. Und das ist das Problem. Die Demokraten von einst, die Blue-Collar-Wähler, existieren nicht mehr als geschlossener demokratischer Wählerblock. Dabei bräuchte Hillary Clinton jede Stimme im Deer Hunter-Land.
Das war die Reportage aus Pittsburgh und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Urs Bruderer und für die Nachrichten Thomas Fuchs. Am Mikrofon Martin Durer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.